mit Stefan Puls.
Der Mond, heller Schein und dunkle Seiten, das ist der Titel heute. Der Mond, der Licht ins Dunkel bringt, der sehr gut als romantische Kulisse taugt und der das Meer mal hin und mal her bewegt.
Das hängt damit zusammen, dass wir nicht nur die Bewegung der Erde um die eigene Achse haben, sondern auch die Bewegung des Mondes um die Erde.
All diese Bewegung wirkt sich auch auf die Lebewesen im Meer aus, die dem Licht folgen oder dem Licht ausweichen oder den Mond als Rhythmusgeber nutzen.
Es gibt ja schon urlange diese Beobachtungen, dass Tiere sich zu Mondphasen verhalten. Schon bei Aristoteles, der hat sich darüber schon gewundert.
Aristoteles, der erste Philosoph, der es wichtig fand, sich nicht nur Gedanken über die Welt zu machen, sondern zunächst mal das, was auf der Welt ist, zu beobachten. Das wollen wir heute auch tun, zum Beispiel den Fischen beim Schlafen zu sehen.
Dann fahren sie ihren Stoffwechsel runter, ihre Atmung runter und werden wirklich ruhiger, wirken wie in Trance. Abends gleiten sie ganz leicht und seicht durchs Wasser. Und daran merkt man halt einfach, dass sie dann abgeschaltet haben.
So möchten wir mit ihnen leicht, aber nicht seicht durch die kommenden beiden Stunden gleiten, begleitet vom Mond. Als Reiseziel und Energiequelle, als Symbol für Esoteriker und Taktgeber für die Tierwelt. Das alles hier bei Mare Radio. Das Meer schwappt hin und her. Das nennt man Ebbe und Flut, die Gezeiten. Und das liegt daran, dass der Mond mit seiner Schwerkraft am Meer zerrt, mal von der einen und mal von der anderen Seite. Das ist ebenso faszinierend wie im Wesentlichen bekannt. Wie es aber im Detail funktioniert, darüber wollen wir jetzt sprechen. Kerstin Burlage über diesen Zusammenhang von Meer und Mond, über den man auch schön reimen kann.
Der Mond nimmt zu. Die Sichel schwebt. Die Nacht ist bläulich helle. Es flutet um mich her und webt taufeuchten Lichtes Welle.
Mond und Welle, ihr Zusammenspiel hat der Dichter Julius Wolf mit poetischen Worten beschrieben. Das war in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu etwa derselben Zeit beschäftigte es auch Wissenschaftler, besonders einen. Der britische Physiker Lord Kelvin baute 1876 als erster eine Maschine, die viele Rädchen und Zeiger hat und mit der man die Gezeiten berechnen kann. Wichtigste Parameter dafür: der Mond, die Sonne und die Erdrotation. Denn Gezeiten werden zwar auch durch den Wind beeinflusst und durch die Beschaffenheit der Küsten, vor allem aber sind sie ein astronomisches Phänomen.
Zwischen Erde und Mond, genauso wie zwischen Erde und Sonne, gibt es eine Gravitationskraft,
erklärt der Physiker André Paul, Dozent an der Universität Bremen.
Aber weil der Mond viel näher an der Erde dran ist, ist die Gravitationskraft des Mondes mehr als doppelt so stark als die der Sonne.
Mit seiner starken Gravitationskraft, auch Schwerkraft oder Massenanziehungskraft genannt, zieht der Mond wie ein Magnet das an, was auf der Erde ist. Übrigens auch die feste Erdoberfläche, mancherorts bis zu 26 cm. Das bewegliche Wasser reagiert auf die Anziehungskraft des Mondes aber noch viel stärker. So stark, dass sich auf der Seite des Erdballs, die dem Mond zugewandt ist, ein sogenannter Flutberg bildet.
Und unter diesem Flutberg dreht sich dann die Erde im Laufe eines Tages hindurch, sodass wir an einem Ort zunächst einmal am Tag Flut haben.
Aber es gibt noch einen zweiten Flutberg, und zwar genau gegenüber, auf der mondabgewandten Seite der Erde.
Weil dort die Anziehungskraft des Mondes, die auf das Wasser wirkt, schwächer ist als auf die starre Erde darunter. Und durch die größere Fliehkraft gibt es dort einen zweiten Flutberg.
Das heißt, insgesamt erleben wir an einem Ort zweimal pro Tag eine Flut. Oder genauer gesagt, zweimal in 24 Stunden und 50 Minuten, wie André Paul erklärt.
Das hängt damit zusammen, dass wir nicht nur die Bewegung der Erde um die eigene Achse haben, sondern auch die Bewegung des Mondes um die Erde. Und dass der Mond noch etwas nacheilt und erst 50 Minuten später sich wieder die gleiche Position des Mondes über der Erdoberfläche ergibt.
Wir sehen ihn dabei von demselben Punkt auf der Erde aus immer anders. Er nimmt zu und ab. Jeweils einmal in rund 29 Tagen erscheint er dabei als Vollmond und als Neumond. Das sind die beiden Tage, an denen die Erde genau auf einer Linie mit Sonne und Mond liegt. Deren Anziehungskraft addiert sich also. Das Wasser der Ozeane reagiert darauf mit einer besonders starken Flut, der sogenannten Springtide.
Während wenn der Mond im ersten oder im dritten Viertel steht, Dann haben wir kleinere Gezeiten als normal und sprechen von der Niptide.
Wann und wie stark Ebbe und Flut die Küste oder auch einen bestimmten Hafen erreichen, das lässt sich heute sehr genau vorausberechnen. Dafür nimmt man inzwischen zwar keine Rechenmaschinen mit Rädchen mehr wie einst Lord Kelvin, sondern Computer. Aber eins ist doch gleich geblieben. Der Mond ist der Herr der Gezeiten.
Kerstin Burlage über den Mond und die Gezeiten. Und hat der Mond Einfluss auf Lebewesen und wenn ja, welchen? Darüber lässt sich wunderbar diskutieren. Schon bei der Frage, ob man bei Vollmond schlechter schläft, was Wissenschaftler für Quatsch halten, während viele Menschen davon überzeugt sind, aus wirklicher oder vermeintlicher eigener Erfahrung. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen heute nach dem Einfluss des Mondes auf Meeresbewohner fragen. Und zwar Antje Boetius, Chefin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven und Professorin für Meeresbiologie. Tag, Frau Boetius.
Hallo, guten Tag.
Nehmen wir mal diese grünlichen Würmer, die bei Fidschi und Samoa einmal im Oktober und einmal im November massenhaft im Meer aufsteigen zu immer der gleichen Mondphase. Die müssen sich doch am Mond orientieren, oder?
Absolut. Also wir wissen ja, dass gerade bei diesen ursprünglichen Lebewesen, Tieren aus dem Meer, es ganz früh schon eine innere Uhr gibt. Und da scheint der Mond am Anfang sogar eine größere Rolle als die Sonne gespielt zu haben, weil es sehr viel angepasstes Verhalten auf die Mondphasen gibt.
Wenn wir uns diese Palolo-Würmer mal anschauen, wie nehmen die das wahr? Ich meine, das sind ja keine besonders hochentwickelten Tiere. Sehen die das Licht? Spüren die Gravitation des Mondes oder wie geht das?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja schon urlange diese Beobachtungen, dass Tiere sich zu Mondphasen verhalten. Schon bei Aristoteles, der hat sich darüber schon gewundert. Und im Grunde sind wir heute erst so richtig davor, das aufzulösen, weil wir heute Studien machen können über Gene, wie die reagieren auf bestimmte Phasen oder überhaupt Phasen wiederfinden in Genen. Und dann kriegen wir raus, woher das kommt. Es ist aber immer noch ganz schwierig, genau zu sagen, das ist das Mondlicht oder es sind bestimmte Druckanpassungen. Manchmal weiß man jetzt auch schon, es sind mehrere Faktoren. Und grundsätzlich gilt aber wahrscheinlich, dass das schwache Mondlicht, was nicht gereicht, damit Algen wachsen können, nicht zur Photosynthese, aber zum Fühlen sozusagen, dass das ein ursprünglicher Trigger ist.
Wenn ich da jetzt genetisch mehr aufkläre, was kann ich dadurch erfahren? Was sehe ich in den Genen der Tiere?
Seitdem es also diesen Befund gibt, dass es doch sehr viele ursprüngliche marine Lebewesen gibt, die sich zu Mondphasen und Gezeitenphasen verhalten, ist diese Frage, haben die alle das selbst erfunden in ihrer Art, während die Art sich entwickelt hat? Oder gibt es Urgene, also Urgene mit UHR, wie die Zeituhr, und Urgene im Sinne von UR, also schon immer gewesene Gene, die das steuern, das Verhalten? Und jetzt gibt es, weiß man eben, es gibt beides. Es gibt tatsächlich vom Beginn des tierischen Lebens innere Uhren, die reagieren und diese Gene, die verhalten sich eben periodisch. Die können wir dadurch nachweisen, dass wir finden, dass sie abgeschrieben werden zu bestimmten Zeiten immer wieder. Und die Mondphase erkennt man ja eben an 29 Tagen. Und das ist dann ein Experiment, was man machen kann, um dann auch unbekannte Gene aufzuschlüsseln. Wir wissen jetzt eine ganze Handvoll von solchen Urgenen. Und die nennen wir auch so. Welche haben mit Farb- und Lichtrezeptoren zu tun, welche haben mit bestimmten anderen Funktionen im Organismus zu tun. Und jetzt erst können wir das aufschlüsseln. Und das ist natürlich super spannend, weil man sich jetzt bei allen Stämmen des Lebens fragen muss, haben die ursprünglichsten aller Gene, die es schon bei Schwämmen und Korallen gibt, oder haben die noch weitere Ableitungen?
Stichwort Koralle, auch die reagiert auf den Mond mit ihrem Fortpflanzungszyklus. Weiß man, warum sie das macht, was sie davon hat?
Ja, Korallen sind Tiere, die müssen ihre Eier und Spermien ins Wasser entlassen, damit dann draußen im Meer ein Zusammentreffen von Ei und Spermium geschieht und das Ei befruchtet wird. Und das Fantastische ist eben, dass damit das dann auch funktioniert, damit es eine gute Chance hat, dann muss das ja zeitgleich sein. Weil wenn eine Koralle jeden Tag irgendwie eine Handvoll Eier oder Spermien ins Wasser ergibt, ist die Chance viel zu klein, dass die sich treffen. Also ist es zum Beispiel im Great Barrier Reef wirklich so, dass zeitgleich nicht nur eine Korallenart, sondern 30 oder mehr Korallenarten und dann noch andere Lebewesen alle zeitgleich ihre Eier und Spermien ins Meer schütten.
Von Möwen ist ja auch berichtet worden, dass sie mehr jagen, wenn Neumond ist. Das hat ja aber vermutlich eher mit dem Verhalten ihrer Beute, also der Fische, zu tun, die zu helles Licht scheuen. Oder wie kann man das erklären?
Ja, jetzt muss man hier wissen, dass es natürlich, und das macht diese Untersuchung schwierig, aber auch spannend, dass es natürlich sogenannte exogene Faktoren gibt. Jetzt ganz einfach Licht. Wir alle zeigen Verhalten zu Licht. Wir Menschen kennen das ja auch, wenn Vollmond ist und es scheint irgendwie doch so in unser Schlafzimmer rein, dann können wir nicht so gut einschlafen. Dann haben wir das Gefühl, irgendwas stimmt mit uns nicht. Und dann kann es eben wirklich nur das Licht sein, was Verhalten ändert. Es kann aber auch tatsächlich die innere Uhr sein. Wie schlüsselt man jetzt sowas auf? Um eine innere Uhr zu beweisen, muss man eben nachschauen, ob es bestimmtes Verhalten dann auch ohne das Licht gibt. Also ob sich dann dieses Verhalten auch in völliger Dunkelheit fortsetzt. Und so kann man Stück für Stück aufklären, was ist einfach lichtgesteuert und was ist dann wirklich von einer inneren Uhr gesteuert, die ursprünglich durch den Mond gesetzt ist.
Neben dieser rhythmusgebenden Wirkung nutzen Tiere, Meerestiere, den Mond auch zur Orientierung oder bewegt
er sich? Auf jeden Fall. Das ist ja doch kann doch ein starkes Licht sein. Zum Beispiel wissen wir aus der Arktis, dass es wirklich Massenbewegungen von Plankton, also kleinen Krebschen, die im Meer flottieren, Massenvertikalbewegungen gibt durch den Mond. Der Mond kann sehr hell scheinen dann, wenn es wirklich vollständige Dunkelheit gibt, dann ist das Mondlicht eben so ein Faktor, der die Tiere dazu bringt, zum Beispiel sich zu verstecken. Also weil sie dann sichtbar werden durch das Mondlicht für ihre Räuber, hauen die dann ab von der Meeresoberfläche und verziehen sich in tiefere Wasserschichten, wo das Mondlicht nicht hinreicht. Und diese Massenbewanderung in den Meeren, die ist ganz häufig und sie ist häufig auch einfach nur direkt vom Licht gesteuert. Selbst bei manchen Lebewesen, die gar keine Augen haben, gibt es dennoch Lichtrezeptoren, bestimmte Farbpigmente, die erlauben, dass das dann eben an Nerven angeschlossen ist und dann zu einem Verhalten führt.
Wenn es so einen Mondeinfluss auf Lebewesen gibt, könnte es dann nicht vielleicht doch sinnvoll sein, Möhren kurz vor Vollmond auszusäen und Kartoffeln bei Neumond zu pflanzen?
Ja, also es ist jetzt wirklich so, dass wir uns auch ganz viele Geschichten erzählen, was der Mond alles mit uns macht. Und wenn man sich dann damit beschäftigt und nachguckt, dann kann man es eigentlich nur dann für wahr halten, wenn man wirklich auch klare Steuerungsmechanismen nachweisen kann. Wie ich schon eben gesagt habe, ist es jetzt einfach nur das Licht oder ist es doch eine innere Uhr? Wann wirkt die? Welches Gen ist verantwortlich? Das kann man alles untersuchen, aber es ist aufwendig. Bei Menschen weiß man ja inzwischen, dass wir uns vieles erzählen, was dann eben nicht stimmt, wenn man eine ausreichend große Studiengruppe hat. Zum Beispiel Aggression oder Selbstmordgefährdung bei Vollmond oder Neumond. Diese Dinge sind eigentlich inzwischen alle zu den Akten gelegt. Auch, dass es Menstruationszyklen bei der Frau gibt, die genau zur Mondphase passt, kann natürlich passieren, aber ist nicht nachweisbar, wenn man große Gruppen von Probanden hat. Im Meer ganz anders. Da muss man sich mal fragen, warum so viele Meereslebewesen? Weil es eben ein riesiger Raum ist, in dem wenig externe Faktoren eigentlich noch wirken, außer Licht und Gezeiten. Und im Meer ist es ja eben deswegen ganz besonders wichtig, dass sich Organismen treffen können, zum Beispiel zur Vermehrung oder auch vermeiden können, zum Beispiel bei Räuber-Beute-Beziehungen.
Der Einfluss des Mondes auf die Meeresbewohner, das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Und danach hat Antje Boetius noch auf einen neuen Forschungsansatz hingewiesen. Die Chronobiologen sehen nämlich zunehmend Anzeichen dafür, dass auch die Temperatur bei der Zeittaktung von Organismen eine Rolle spielt, was bedeutet, dass die Erwärmung des Meeres auch dabei verheerende Folgen haben kann. Bei Korallen lassen sich Anzeichen finden, dass auch eine sozusagen verstellte innere Uhr zum Korallensterben mit beiträgt. Das Meer ist voll von Fischen, die schlank sind und elegant und überhaupt schön anzusehen. Und es gibt den Mondfisch. Es gibt Fische, die lecker sind, andere sind sogar extrem lecker. Und es gibt den Mondfisch. Zusammengefasst ein übel schmeckendes, monströs, aber dafür sehr originell aussehendes Tier. Riesengroß und rund. Es wirkt, als wäre es aus irgendeinem früheren Erdzeitalter übrig geblieben und von der Evolution irgendwie übersehen worden. Mike Brandenburg hat sich für uns Gedanken über den Mondfisch gemacht und er beginnt mit der wichtigsten Frage.
Was hat der Mondfisch mit dem Mond gemein? Gar nichts? Sehr viel? Die Ansicht, dass er einst nach Verdampfung der Mondmeere gen Erde auswanderte, kann man jedenfalls nicht ernst nehmen. Auch dass er dem Mann im Mond aus dem Aquarium hüpfte, ist Legende. Bleiben die bislang nicht widerlegten Theorien über eine der außergewöhnlichsten Kreaturen. Vielleicht, dass sein abstruses Äußeres einen fantasievollen Seemann zu derartiger Anrede inspiriert hatte. Der Mondfisch sieht aus wie ein in der Mitte durchgehackter Wal, dem jemand Haiflossen angeklebt hat. Was so ungeschlacht daherschwimmt, so augenscheinlich schwanzlos, schuppenlos, schwimmblasenlos, das kugelrunde, Quallen- oder kleine Tintenfische schlürfende Maul zudem stets geöffnet, als staunte er permanent die Welt an. Wer so daherkommt, der kann nur von sonst wo stammen. Vom Mond etwa. Allerdings wankt auch diese Theorie. Denn anderswo heißt der Mondfisch anders. Die Schweden sehen in ihm einen Klumpfisk. Im Angelsächsischen gar nennt man ihn Sunfish, wegen seiner angeblichen Eigenart, mit den Wellen driftend Sonnenbäder zu nehmen. Das jedoch glaubt man in britischen Breiten auch vom Riesenhai, weshalb jener dort ebenfalls Sunfish heißt. Die marine Sternenkunde ist vertrackt. In lateinischen Gewässern übrigens sichtet man den Mondfisch als das, was er augenscheinlich ist, als schwimmenden Mühlstein oder Mola Mola. So leicht kann Etymologie sein. Vielleicht könnte es ja diese Eigenart sein, die den Mondfisch doch noch in die Nähe des Erdbegleiters rückt, dass nämlich jener leuchtet wie dieser. Auch nicht aus eigener Kraft, sondern erhellt vom Glanz tierischen Gewürms, Parasiten oder Mikroorganismen, die sich der Mondfisch anverleibt, die sich an seine Haut kleben und ihn zum Leuchten bringen, des Nachts. Da sie ihn entweder ganz oder nur zu Teilen erstrahlen lassen, kann man irgendwie sogar von einem Voll- oder Halbmondfisch sprechen. Doch egal, in welcher Größe er aufscheint, der Anblick eines mitten im Ozean aufgehenden Meermonds soll zum ergreifendsten gehören, von dem wetterfeste Seemannsherzen schwärmen. Andererseits besitzt er auch seine dunklen Seiten, der Mondfisch. Er ist nur selten zu finden, entzieht sich eingehender wissenschaftlicher Beobachtung, indem er fernab der Küsten treibt, gebettet zumeist in Algenteppichen, ein Einzelgänger wie der lunare Vagabund. Und der einfach abtaucht, zur Beutejagd, bis in 1000 Meter, bis in die Tiefsee also, in die lichtlose Rückseite der Erde. So weiß man noch immer recht wenig über ihn, selbst wenn einige Mondfische seit längerem mit Messsonden bestückt sind und von denen eine tatsächlich Apollo heißt. Sein Wander- und Sozialverhalten ist kaum erforscht. Seine Laichgebiete sind noch nicht entdeckt. Doch was er preisgibt, lässt an ein überirdisches Wesen glauben. 15 Zentimeter misst seine Haut in der Vertikalen. Ein dickeres Fell hat kein anderes Tier auf Erden. Mehr als 300 Millionen Eier trägt ein einziges weibliches Exemplar mit sich, welches in einem Laichvorgang gleichzeitig abgibt. Die Larven sind kaum größer als 2 bis 3 Millimeter. Im Vergleich zur schieren Größe des Fisches, er bringt es auf gut 3 Meter von der Rücken- bis zur Bauchflosse und auf rund 2,5 Meter vom Maul bis zum After. Im Vergleich dazu also sind die Larven die kleinsten im gesamten Tierreich. Das 60-Millionenfache ihres Körpergewichts werden sie bis zum Erwachsenenalter zugelegt haben. Dann nämlich wiegt ein Mondfisch runde 2 Tonnen und wird der größte Knochenfisch der Welt sein. Stichwort Alter. Auch da bewegt sich der Mondfisch offenbar außerhalb irdischer Lebensbahnen. 120 Jahre kann der sanfte Gigant mühelos erreichen. Wahrscheinlich wirkt ein monströses Äußeres zusammen mit einer friedfertigen Seele sowieso lebensverlängernd. Man kennt das von den Riesenschildkröten oder den Mammutbäumen. Aber auch natürliche Feinde hat der Mondfisch keine. Obwohl er sich dennoch zu wehren wüsste, er ist in der Lage, ein tödliches Gift zu produzieren. Das Tetrodotoxin, genau jenes, das auch die Grundel Gobius criniger oder der Kugelfisch Fugu gelegentlich verspritzen. Letzteren allerdings rettet selbstbesagtes Gift nicht vor den Schlünden der Gourmets. Vor allem in Japan ist Fugu als Gaumen- wie als Nervenkitzel berühmt. Man weiß nie, ob man seinen Genuss überlebt. Sicher würde auch dem Mondfisch solch Schicksal zuteil. Indes hat er die stärkste Waffe zur Verfügung, die ein Geschöpf im Überlebenskampf überhaupt aufbieten kann. Er schmeckt dem Menschen nicht. Möglicherweise bewahrt ihn aber selbst das nicht mehr vor artumfassender Todesgefahr. Aus seinen kalifornischen Gründen ist seit einiger Zeit bekannt, dass die Zahl der Mondfische dort in den letzten Jahrzehnten drastisch gesunken ist. Die Treibnetzfischerei großer Flotten, die immer zahlreicher werdenden Schiffsschrauben entlang seiner Wasserstraßen und die allgemeine Verschmutzung der Meere – der Mondfisch ist in sämtlichen wärmeren Ozeangegenden zu Hause – gelten als die Ursachen. Auch einen Mondfisch drücken eben die erdenschweren Probleme. Oder anders gesagt, selbst ein Mondfisch schwebt nicht über allen Dingen.
Mike Brandenburg über den Mondfisch, es las Peter Kempe. Meere unterscheiden sich von anderen Gegenden wie Wüsten oder Gebirgen ja vor allem dadurch, dass sie Wasser enthalten. Gehe ich irgendwo durch die Gegend und stoße auf größere Mengen Wasser, denke ich, aha, ein Meer. Allerdings gilt das nur auf der Erde. Auf dem Mond sieht es schon anders aus, was vor allem daran liegt, dass es auf dem Mond kein Wasser gibt. Trotzdem gibt es Meere, die in etwas wichtig-tuerischem Latein Mare genannt werden, aber eigentlich nur Flecken sind. Nicolas Golsch über die Mondmeere.
Wer kennt es nicht? Da hat man endlich mal Glück. Der Himmel ist klar, das Wetter spielt mit und verzückt liegt man im Gras und bestaunt den Vollmond. Majestätisch steht er da oben am Firmament, aber irgendwie ist er schmutzig, milchig, mit schwarzen Flecken beschmutzt und wäre man nur ein Stückchen näher dran, dann würde man glatt in sein Taschentuch spucken und ihn sauber reiben. Schon früh hatten andere Menschen dieselben Gedanken. In Estland ist man seit jeher davon überzeugt, dass es Teer ist, der den Mond da beschmutzt, einst vom Teufel selbst gen Himmel geschleudert, damit der Mond ihn des Nachts nicht mehr bei seinem frevelhaften Treiben stört. Die antiken Philosophen fanden eine andere Erklärung. Der Mond sei nichts weiter als ein Spiegelbild der Erde. Schwarze und weiße Stellen seien lunare Abbilder der irdischen Kontinente und Meere. So ganz Unrecht hatten sie damit nicht, denn Meere sind es tatsächlich, wenngleich sie noch nie Wasser gesehen haben, erklärt Andreas Vogel vom Bremer Olbers Planetarium.
Die sind dadurch entstanden, dass der Mond am Anfang noch einen relativ flüssigen Mantel hatte unter der Kruste und durch sehr, sehr große Asteroideneinschläge sind Senken entstanden, richtig große Becken, teilweise ein paar hundert Kilometer im Durchmesser und die haben sich dann aus dem Mondinneren mit flüssiger Lava gefüllt. Die Mondmeere bestehen also aus Lava, aus Basalt. Wer Basalt auf der Erde kennt, ist ja auch ein sehr, sehr dunkles Gestein, Vulkangestein. Und fast genauso Material sind das Material, wo die Mondmare draus bestehen.
Mit der Zeit wurden ganze Landkarten des Mondes erstellt, die einzelnen Meere vermessen und benannt. Streng nach den Richtlinien der Internationalen Astronomischen Union, einheitlich nach Geisteszuständen. So gibt es ein Meer der Ruhe, eins der Heiterkeit und ein anderes der Begabungen. Kurioserweise gibt es die Mondmeere, in der Fachsprache Mare genannt, aber nur auf der erdzugewandten Seite unseres Trabanten.
Wir wissen, dass auf der erdzugewandten Seite die Mondkruste etwas dünner ist als auf der anderen Seite. Aber wie das wirklich entstanden ist, das ist nicht so ganz klar. Da gibt es verschiedene Theorien, aber so ganz, ganz schlüssig und bewiesen ist davon keine. Das ist sozusagen eine der Rätsel, die jetzt erforscht werden sollen.
Restlos geklärt ist dagegen, dass der Mann im Mond gewissermaßen in den trockenen Ozeanen wohnt. Denn zusammengenommen zeichnen sie ein Bild auf die Mondoberfläche, in das jeder etwas anderes reininterpretiert. Ein Gesicht oder wahlweise auch einen Hasen, wie es die Chinesen tun. Aber auch für Wissenschaftler wie Andreas Vogel, die von Hasen und Männern im Mond recht wenig halten, haben die Mondmeere durchaus Geschichten zu erzählen.
Es gibt zum Beispiel ein Phänomen, das nennt sich der goldene Henkel. Das ist quasi ein Gebirgszug am Ende eines Mares. Und ganz oft ist es so, dass dieser Teil noch im Schatten liegt und nur dieses Gebirge anfängt aufzuglitzern. Das heißt, man kann da den Sonnenaufgang auf dem Mond beobachten und im Laufe eines Abends sieht man, wie dieser goldene Henkel, wie er dann genannt wird, ganz langsam beleuchtet wird. Das ist schon sehr faszinierend.
So, und nun auch noch das. Lalelu, nur der Mond schaut zu oder meinetwegen auch der Hase, wenn man es chinesisch betrachten will. Die Älteren unter Ihnen sehen bei dieser Melodie wahrscheinlich Heinz Rühmann vor sich mit mehr oder weniger großem Vergnügen. Wir wollen jetzt aber schnell die Kurve kriegen und den Bogen schlagen von Heinz Rühmann zum Fisch. Es ist ja alles nur eine Frage der gelungenen Überleitung. Zum Fisch, der nachts nicht den Mond betrachtet, sondern schläft. Maike Wahlhorn.
Im Tropenaquarium in Hagenbecks Tierpark ist die Dämmerung angebrochen. Noch sind die Tiere wach. Aber nach und nach werden die Lampen abgeschaltet und dann kehrt Ruhe ein, erklärt Andrea Sassenberg, Mitarbeiterin des Zoos und zuständig für die Fische im Aquarium.
Wenn es Abend wird, werden sie ruhiger. Sie müssen sich ja ausruhen und dann fahren sie ihren Stoffwechsel runter, ihre Atmung runter und werden wirklich ruhiger, wirken wie in Trance. Abends gleiten sie ganz leicht und seicht durchs Wasser und daran merkt man halt einfach, dass sie dann abgeschaltet haben.
Das erste Becken. Eine große orangene Anemone wiegt sich sanft im Wasser. Aber wo sind die Fische? Kein Grund zur Sorge, sagt Sassenberg. Das Licht sei jetzt so weit heruntergefahren, dass die Anemonenfische, die Bewohner dieses Beckens, sich schon in ihre Betten verkrochen hätten. Und tatsächlich. Beim genauen Hinschauen lässt sich eine kleine, gelbe Schwanzflosse erkennen, die aus den langen, weichen Tentakeln der Anemone herausragt.
Anemonenfische kuscheln ja sowieso immer gerne mit ihren Anemonen, weil die ihnen Schutz bieten. Und nachts wird besonders viel gekuschelt, sich nämlich richtig eingekuschelt und wirklich versteckt da drinnen, damit sie nachts natürlich auch nicht angreifbar sind.
Manche der Fische decken sich zu und andere ziehen sich einen Schlafanzug an, um in der Nacht geschützter zu sein, verrät Ralf Thiel. Er ist Ichthyologe, Fischforscher an der Universität Hamburg.
Bei vielen Lippfischen, die auch in Korallenriffsystemen weit verbreitet sind, die umgeben sich mit einer Schleimhülle. Und diese Schleimhülle führt eben dazu, dass sie vor dem Hintergrund der Umgebung weniger sichtbar sind für die potenziellen Räuber. Und zum anderen wird der Geruch überdeckt. Also sie sind auch nicht riechbar.
Jeder Meeresbewohner hat ein anderes Schlafverhalten, so Thiel. Es gäbe nicht nur Unterschiede zwischen den einzelnen Arten, sondern auch ganz individuelle Vorlieben. Das richtige Plätzchen mit der richtigen Strömung will gut ausgesucht sein. Die einen bevorzugen absolute Stille und verkriechen sich tief in die Felsspalten hinein, andere sind da weniger empfindlich. Und, nicht anders als bei uns Menschen, gibt es auch im Meer richtige Ruhestörer.
Beispielsweise bei Delfinen, dort kann man das durchaus schon mal hören, dass so schnarchende Geräusche auftreten. Bei Delfinen ist es nachgewiesen, dass bestimmte Arten langsam schwimmend sich an der Oberfläche aufhalten und dann auch nur eine Gehirnhälfte dann schläft und die andere Gehirnhälfte, die befindet sich in so einer Art Dämmerzustand. Also die Körperfunktionen werden aufrecht erhalten, aber die Umgebung wird sehr wach noch beobachtet. Also wenn sich Veränderungen in der Umgebung einstellen, dann kann das Tier eben sehr schnell auch wieder aufwachen.
Anders als bei Fischen ist bei einigen Säugetieren im Meer außerdem der sogenannte REM-Schlaf nachgewiesen worden. Eine Tiefschlafphase, die als Bedingung fürs Träumen gilt. Die Schlussfolgerung in der Wissenschaft: Fische träumen nicht, die Säugetiere unter den Meeresbewohnern schon. Andrea Sassenberg ist an ihrer letzten Station auf ihrem nächtlichen Rundgang durch das Tropenaquarium angelangt. Einem riesigen Aquariumsbecken. Hinter einer 14 Meter breiten und 6 Meter hohen Scheibe gleiten Haie, Rochen, Drücker und Doktorfische langsam durchs Wasser. Das Licht ist inzwischen fast ganz erloschen. Eine merkbar schläfrige Stimmung ist eingekehrt. Die letzten Fische machen sich bettfertig.
Hier haben wir zum Beispiel unseren Riesenzackenbarsch, das ist unser Zorro. Jetzt schwimmt er hier gerade vorbei und wird vom Putzerlippfisch gerade sauber gemacht, bevor er sich zum Schlafen hinlegt. Er legt sich gerne vorne so zwischen die Felsen, so ein bisschen auf den Sand drauf.
Ob zugedeckt, im Schlafanzug, gebettet auf Sand oder durchs Wasser gleitend, im Tiefschlaf oder nur dösend. Ohne das wohlverdiente Nickerchen geht es auch bei Fischen nicht.
Maike Wahlhorn über schlummernde Fische. Das nächste große Ziel in der bemannten Raumfahrt soll eines sein, das eigentlich schon erreicht ist, der Mond. Mitte des nächsten Jahrzehnts soll es wieder soweit sein, aber so ein Unternehmen will geprobt werden. Deswegen haben die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA und Europas Weltraumagentur ESA in den vergangenen Monaten vor der Küste Floridas eine Mondmission unter Wasser simuliert, mit sogenannten Aquanauten. Denn Menschen im Wasser sind fast schwerelos und bewegen sich ähnlich wie im Weltraum oder auf der Oberfläche des Mondes. NEMO nennt sich das Projekt, angelehnt an Captain Nemo aus 20.000 Meilen unter dem Meer. Guido Meyer hat das Kontrollzentrum der Mission auf Key Largo besucht.
Aquarius MCC, incoming message in 10 seconds for your EVA preparation.
10 Sekunden noch bis zu den Instruktionen, ausgesandt vom Mission Control Center MCC an die Unterwasserstation Aquarius. Thema der gleich eintreffenden Nachricht, der anstehende EVA, die Extravehicular Activity, übersetzt die Aktivität von Astronauten außerhalb ihres Raumschiffs. Damit gemeint ist das, was sich in der Raumfahrt als Weltraumspaziergang eingebürgert hat. In einem riesigen LKW-Anhänger hat die US-Raumfahrtbehörde NASA ein komplettes Kontrollzentrum eingerichtet. Von hier aus spricht der sogenannte CAPCOM, der Capsule Communicator, mit den Astronauten unter Wasser. In 20 Meter Tiefe vor der Küste von Key Largo in Florida betreibt die NASA das Unterwasserlabor Aquarius, ein tonnenförmiges Habitat, das auf Stelzen im Boden des Ozeans verankert ist. In den vergangenen Monaten hat sich hier ein internationales Astronautenteam aufgehalten. Die Männer und Frauen haben sich als Aquanauten betätigt, und eine Mission zum Mond praktisch durchgespielt.
It's been a fantastic mission. It was an incredible experience, really. Probably a once in a lifetime, although I'd love to go back again.
Es war eine fantastische Mission, eine unglaubliche Erfahrung, die man wahrscheinlich nur einmal im Leben macht. Ich würde jederzeit wieder darunter tauchen. Wir hatten kleine Mini-U-Boote dabei und spezielle Taucheranzüge für Ausstiege in den offenen Ozean. Das war alles schon sehr anspruchsvoll.
Incredibly complex operation.
Timothy Peake hat als erster Astronaut der Europäischen Weltraumagentur ESA an einem Aufenthalt unter Wasser teilgenommen, 12 Tage lang. Jeden Tag hat er einen EVA absolviert. In diesem Fall stand das jedoch nicht für einen Weltraumspaziergang, sondern war gleichbedeutend mit einem Tauchgang. Den Rest der Zeit verbrachte er mit seinen internationalen Kollegen im Aquarius-Habitat unter Wasser.
Es ist nicht schwer, da unten zu überleben. Den Druck von 2,5 bar, den haben wir gar nicht gespürt. Wir konnten ganz normal atmen. Dennoch ist die Luft im Habitat dichter als auf normal Null. Das hat es uns beispielsweise unmöglich gemacht, zu pfeifen. Das geht in dieser dicken Luft einfach nicht. Auf den menschlichen Körper hat ein Aufenthalt auf dem Meeresboden in dieser geringen Tiefe von rund 20 Metern jedoch keinen Einfluss.
Wie können Astronauten während eines Besuchs auf dem Mond überleben? Und welche technischen Hilfsmittel brauchen sie für ihre wissenschaftliche Arbeit? Dies sind zwei der Fragen, die im Zentrum der NIMO-Expeditionen stehen.
We're trying to do geological science work. In a zero-gravity situation.
Wir haben versucht, geologische Arbeiten unter geringerer Schwerkraft zu simulieren. So etwas hat es im Weltraum noch nie gegeben. Um Bodenproben zu entnehmen, haben wir verschiedene Bohrer ausprobiert und auch Hämmer, mit denen wir ein Stück des Meeresbodens, also der angenommenen Mondoberfläche, lösen konnten.
Vor wenigen Wochen hat der große NASA-Truck, das mobile Kontrollzentrum für die Dauer einer NIMO-Mission, seinen Einsatzort auf Key Largo verlassen und die Rückreise zum Kennedy Space Center angetreten. Auch das Unterwasserhabitat Aquarius steht derzeit leer. Die bislang letzte Mission NIMO 23 ist im Sommer erfolgreich zu Ende gegangen. Doch die nächste steht schon bevor. Dennoch muss die Menschheit einiges lernen, bevor sie eine dauerhafte Rückkehr zum Mond in Angriff nehmen kann.
Wenn nicht gerade Astronauten auf dem Meeresboden für die nächste Mondlandung üben, dann denkt man da unten wahrscheinlich nicht so viel an den Mond. Es sei denn, man ist gerade auf einer Tauchexpedition und erfährt dort, dass die Mondlandung geklappt hat und die ersten Menschen den Mond betreten haben. So hat es der Tiefseepionier Jacques Picard erlebt und in seinem Logbuch aus der Meerestiefe geschildert. Es liest Holger Postler.
21. Juli 1969. Wir sind 6 Männer in einem Boot und haben jetzt eine Woche unter Wasser zugebracht. Doch geschieht jetzt, tausende von Kilometern von uns entfernt, etwas so Wunderbares, dass uns unser Unternehmen eher nebensächlich erscheint. Es stimmt wirklich. 2 Männer gehen auf dem Mond spazieren. Ich hatte die Vorbereitungen zu dieser Eroberung des Mondes ganz aus der Nähe miterlebt. Ich hatte Gelegenheit gehabt, beim Start von mehreren Apollo-Raketen zuzuschauen. Auch durfte ich mit eigenen Augen die Werkhallen, die Laboratorien, die Modelle, Raketen, dieses überwältigende Ganze sehen, das es dem Menschen ermöglicht, die Erde zu verlassen. Und jetzt, am 21. Juli 1969, spazieren Armstrong und Aldrin auf unserem Satelliten. Seit dem Verlassen von Kap Kennedy habe ich mit Chet May auf der Ben Franklin die Vorbereitungen zu diesem Mondflug ständig verfolgt. Wir erhielten entsprechende Informationen per Telefon von der Oberfläche und ergänzten sie für uns aus den Unterlagen, die Chet dabei hatte. Wir haben in Gedanken den Start in Kap Kennedy nacherlebt und den Aufstieg der hohen, prächtigen, weißen Rakete mit schwarzen Streifen verziert vor unserem inneren Auge gesehen. Wie sie sich langsam in den Weltraum erhob, immer schneller wurde, sich neigte und um die Erde kreiste. Wir konnten beinahe die Stimmen der Millionen Zuschauer hören, die zu Tränen gerührt schrien: »Go! Go!« Und wir konnten beinahe die Taschentücher sehen, die im Wind wehten, die Arme, die sie hochhoben. Und wir stellten uns den Kommentar des Sprechers vor, der die Bahn der Rakete beschrieb. In Wirklichkeit sind die Kommentare für uns dann ziemlich mager. Die Privateer folgt unserer Spur und darf uns auch unter diesen Umständen auf keinen Fall verlieren. Reichlich trocken gibt man uns von oben nur durch. Zwei Amerikaner sind auf dem Mond gelandet. Später sagt man uns dann noch einmal, dass es zwei Amerikaner seien und dass sie wirklich auf dem Mond gelandet seien. Thank you, boys. An einem der folgenden Tage werden die zwei Amerikaner wieder ins LEM steigen, das Command Module erreichen, das um den Mond kreist, auf die Erde zusteuern, LEM und Service Module im Weltraum zurücklassen. Wieder Eintritt in die Erdatmosphäre, Kopfteil brennt, die Geschwindigkeit nimmt ab, Fallschirm öffnet sich, Splashdown im Pazifik, Quarantäne, Triumph. Jeder nimmt Anteil. Für die NASA sind es zwei Astronauten, für Amerika sind es zwei Amerikaner, für die Welt sind es zwei Männer, die den Mond besiegt haben.
Was nach einer Weltraummission zur Erde zurückkommt und dann oft Schrott ist, muss irgendwo hin. Und da gibt es einen Ort mitten im Südpazifik, geografisch weiter vom Festland entfernt als jeder andere auf dem Planeten. Deswegen wird er auch Point Nemo, da ist er wieder der Point Nemo genannt, und dient als eine Art Friedhof für Weltraumschrott, kontrolliert zum Absturz gebracht und dort verklappt. Darüber haben wir gesprochen mit Holger Krag, der bei der ESA für Weltraumschrott zuständig ist, und haben ihn gefragt, was denn da genau auf dem Meeresgrund liegt.
Bekanntestes Beispiel ist die Mir-Station mit über 20 Tonnen, eines der großen Objekte, die da kontrolliert entsorgt worden sind. Auch wir Europäer haben 5 Transportraumschiffe, die Fracht zur ISS gebracht haben und dann wieder eingetreten sind, in diesem Gebiet entsorgt. Das waren auch jeweils deutlich über 10 Tonnen. Das ist so die Größenordnung, wo man so einen kontrollierten Wiedereintritt machen muss.
Von den Apollo-Kapseln liegt da unten keine. Die wurden alle geborgen und stehen jetzt im Museum in den USA. Und wie oft pro Jahr wird etwas am Point Nemo entsorgt?
Im Südpazifik ist es relativ überschaubar. Jedes Mal, wenn wir eine bemannte Mission haben zur Raumstation, also durchaus ein Dutzend Mal pro Jahr, wird dann auch was im Pazifik entsorgt. Deutlich häufiger haben wir leider noch unkontrollierte Wiedereintritte, rund 50 Mal pro Jahr. Kommt etwas runter von der Größe eine halbe Tonne oder mehr, also bedeutsam. Wir haben auch eine Menge Altlasten, die aus den 50er, 60er, 70er Jahren stammen, wo die Anforderungen an die Sicherheit am Boden noch nicht so groß waren. Und die werden jetzt Schritt für Schritt noch runterkommen.
Wenn dann da was Tonnenschweres runterkommt, besteht auch das Risiko, dass da gerade ein Schiff entlang fährt.
Die Hohe See unterliegt im Prinzip der Aufsicht von Ländern. In dem Fall des Point Nemos sind das Neuseeland und Chile, quasi die Anrainerstaaten, auch wenn die tausende von Kilometern weg sind, sind es immer noch die nächsten. Und die überwachen sowohl den Luftraum als auch den Seeraum. Und da gibt es eine Warnmeldung an den Schiffsverkehr und an den Flugverkehr, der garantiert abgeliefert wird bei den Piloten und bei den Kapitänen. Und die können dann darauf reagieren.
Stellt sich natürlich die Frage, ist das nicht ein gewaltiges Umweltproblem, wenn da massenweise Weltraumschrott im Meer landet?
Völlig einwandfrei ist das bestimmt nicht. Momentan gibt es noch keine bessere Lösung. Es gibt auch ein ökologisches Problem, wenn wir sie im Weltraum lassen, was meiner Meinung nach sogar noch größer ist. Denn wenn die im Weltraum verbleiben, entwickeln die auch ihre eigene Dynamik. Wir erleben, dass sich Trümmer bilden, weil die Objekte untereinander kollidieren, zusammenstoßen und dann aufbrechen. Und das ergibt ein Umweltproblem im Weltraum. Das muss man beides abwägen. Zumal aber keine giftigen Stoffe dabei sind, denn der Treibstoff Hydrazin, der giftig ist, der würde vorher komplett verbrannt werden, noch im Weltraum. Sondern ist wir nur mit Metall, also Titan und Edelstahl zu tun haben, ist das wahrscheinlich nicht sehr bedenklich, aber ich gebe zu, besonders schön ist es auch nicht. Ne?
Holger Krag von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA über die Unterwasser-Weltraumschrottmüllhalde Point Nemo im Pazifik. In Vollmondnächten können eigenartige Dinge geschehen, auch wenn man nicht an Werwölfe glaubt. Das Internet ist voll von Tipps für diverse Vollmondrituale, die für alles Mögliche gut sind. Weiße Magie, Schamanentum, all solche Dinge. Das sind nun aber keineswegs nur Ausgeburten moderner Esoterik. In Rom kommt seit Jahrhunderten schon in Vollmondnächten ein Schiff vom Himmel. Man kann es nicht sehen, aber es ist ganz bestimmt da. Thomas Micke.
Nachts hört man nur sie, die Grillen. Vor allem nach Mitternacht. Dann, wenn es auf der Piazza dei Cavalieri di Malta ganz still geworden ist. Zu dieser Uhrzeit kommt niemand mehr hierher. In üppigen Gärten erheben sich Villen und Botschaften und uralte Kirchen. Gotteshäuser, die in altrömische Tempel gebaut wurden. Geheimnisvolle Orte, an denen, so berichten alte Schriften, Hexen und Götter lebten. berichtet der römische Magier Rufus Calabre. Ich war in Belgien und in Portugal und woanders in Europa. Und unter uns Eingeweihten ist dieser Platz wohl bekannt. Ein Platz für diejenigen, die die Zeichen zu deuten wissen und die hierher in Vollmondnächten kommen, in der Hoffnung, dass sie initiiert zu Lehrlingen werden. Zu Initiierten und Lehrlingen, die, wie Magier Rufus sie nennt, in Vollmondnächten auf die Piazza dei Cavalieri di Malta pilgern. In klaren Vollmondnächten, wenn der Platz, auf dem keine Laterne steht, ganz in das kalte und weiße Licht getaucht ist. Wenn die geparkten Autos dieses Licht widerspiegeln auf die Reliefwände, die den Platz auf drei Seiten in einer Höhe von 4 Metern umgeben. Reliefs mit Schiffsdarstellungen und freimaurerischen Zeichen. Für Magier Rufus ist die Bedeutung der Zeichen sonnenklar. 1701, das ist das Jahr, in dem die ersten Dokumente zu diesem Platz auftauchen. Hier fanden sich die ersten Anhänger eines Ritus ein, bei dem es um ein sagenhaftes Schiff geht. Das Schiff der Reliefs, das in Vollmondnächten vom Himmel herabsteigt und die Lehrlinge des Kults um dieses Schiff aufnimmt und initiiert. Dieser Kult fand mit der Zeit immer mehr Anhänger. Vor allem seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, als die Freimaurer in Rom eine ihrer Hauptwirkungsstätten hatten. Der Platz auf dem Aventin wurde damals zum Zentrum einer kleinen, freimaurerisch angehauchten Sekte, die bis heute existiert und davon überzeugt ist, dass das Himmelsschiff von einem nicht näher definierten Weltenlenker geschickt wird, mit dem Ziel, die Passagiere in die Geheimnisse der Welt einzuweisen. So werden sie zu Initiierten, zu Eingeweihten, zu einer Art Elite der Freimaurer. Die offiziellen Logen verurteilten immer wieder die Vorstellungen der Anhänger des Schiffsritus. Dazu Maurizio Calvesi, Kunsthistoriker und Kenner römischer Geheimriten.
Questo qualcosa si è capito.
Diese Sache versteht man besser, seit einige Initiierte vor einigen Jahren darüber berichteten, was in Vollmondnächten auf der Piazza geschieht. Die Anhänger dieses Ritus versammeln sich hier und warten schweigend auf das Schiff vom Himmel. Die Anhänger des Ritus behaupten, dass dieses Schiff wie ein Segelboot des 18. Jahrhunderts aussieht. Wenn es nach stundenlangem Warten endlich kommt, bricht unter den Anwesenden eine Art Tumult aus. Ein Tumult, denn jeder will auf das Schiff. Beobachtet hat bisher noch niemand die Ankunft des geheimnisvollen Schiffs. Bis auf einige wenige ehemalige Mitglieder des Ritus berichtete niemand über das, was auf der Piazza geschieht. Geschweige denn, was auf dem Schiff vor sich geht. Darüber sprechen noch nicht einmal die Aussteiger und auch Magier Rufus schweigt zu diesem Thema. Der Grund? Sobald darüber zu Nicht-Eingeweihten gesprochen wird, geschieht ein Unglück. Fast immer trifft denjenigen, der solche Geheimnisse ausplaudert, ein tödlicher Blitzschlag. Aber nicht in Vollmondnächten, so jedenfalls die fromme Legende.
Thomas Migge über Zauberschiffe in römischen Vollmondnächten. Es sind der Mond und der Wind, die das Meer in Bewegung versetzen und dabei gewaltige Energien frei werden lassen. Die spannende Frage, wie können wir diese Energie nutzen? Welche technischen Möglichkeiten gibt es da? Diese Fragen haben wir vor über 10 Jahren schon einmal gestellt hier bei Mare Radio. Inzwischen ist einiges passiert. Das Thema Klimawandel ist noch drängender geworden. Die Kernenergie ist nach Fukushima in Deutschland auch keine Option mehr. Neue und nachhaltige Energiequellen brauchen wir dringend. Ich begrüße Jochen Barth, der sich beim Fraunhofer-Institut mit der Energiegewinnung aus dem Meer beschäftigt. Guten Tag, Herr Barth.
Guten Tag.
Wir beiden haben vor gut 10 Jahren schon mal gesprochen. Hat es denn technologische Durchbrüche gegeben in dieser Zeit?
Es ist natürlich viel passiert in 10 Jahren. Es sind eine ganze Reihe großer Anlagen zur Energiegewinnung aus dem Meer gebaut und getestet worden. Unterschiedlichste Technologien, Wellenenergie, Strömungstechnologien und eine ganze Reihe davon werden auch heute noch weiter verfolgt.
Fangen wir mal ganz am Anfang an. Also eine frühe, spektakuläre Nutzung der Gezeitenenergie ist das Kraftwerk in Saint-Malo, das Ebbe und Flut nutzt. Nicht ganz billig, man musste eine lange Staumauer bauen, um die Flut quasi einzufangen und dann über eine Turbine wieder ablaufen zu lassen. Hat diese Technologie Zukunft? Ist das noch State of the Art?
Das wurde tatsächlich in den letzten 10 Jahren auch in Südkorea ein sehr großes Gezeitenkraftwerk gebaut. Dort hatte man allerdings schon eine vorhandene Sperrmauer, an der man im Prinzip Turbinen nachgerüstet hat, um dann damit auch Strom zu erzeugen. Auch in Großbritannien wird seit Jahrzehnten über ein sehr großes Gezeitenkraftwerksprojekt diskutiert. Allerdings gab es an bestimmten Standorten da Rückschläge, weil man einfach die hohen Risiken, die damit verbunden sind, technologischer Art, wirtschaftlicher Art, aber auch die hohen Umweltauswirkungen nicht eingehen wollte letztendlich, sodass jetzt eine Anzahl kleinerer Projekte letztlich noch in der Diskussion ist. Aber es ist kein Projekt jetzt kurz vor der Umsetzung.
Gibt es denn auch Technologien, die man inzwischen als endgültig gescheitert betrachten muss, die aufgegeben worden sind?
Naja, insbesondere in der Wellenenergie wurde eine große Anzahl unterschiedlicher Konzepte verfolgt. Und das ein oder andere davon ist eigentlich von der Bildfläche oder von der Wasseroberfläche in dem Fall verschwunden und wird auch zurzeit nicht weiter verfolgt. Dafür gibt es dann eben neue Ideen, neue Ansätze. Bei den Wellenenergie-Konvertern gibt es Lösungen, die mit Schwimmkörpern funktionieren, die dadurch eine sehr große Bewegungsfreiheit bekommen, dass sie an Seilzugvorrichtungen mit Winden befestigt sind.
Mit diesen kleinen Schwimmkörpern arbeitet auch das Projekt NEMOS in Kiel, richtig?
Das ist korrekt, ja.
Das sind ja so Schwimmkörper, die bewegen sich hin und her, sind dann, wie Sie gesagt haben, mit einem Seilsystem an einem Generator dran. Und das soll an Offshore-Windkraftanlagen angebracht werden, die schon da sind. Also diese Methode könnte dann die Windenergie ergänzen. Das ist eher so ein Kleindenken in diesem Bereich, richtig?
Auch ich würde das nicht unbedingt als Kleindenken bezeichnen. Die ursprüngliche Idee, die NEMOS da verfolgt hat, war schon, dass man den vorhandenen Standort nutzt, die vorhandene Struktur und den vorhandenen Netzanschluss. Allerdings ist der aktuelle Prototyp, der jetzt gerade im Moment in Ostende an der belgischen Küste getestet wird, von diesem Konzept abgewichen. Man hat eine zweite Struktur geschaffen, die sich unter Wasser befindet, gegen die sich dieser Schwimmkörper praktisch abdrückt und sich dann relativ dazu bewegt. Das heißt, zurzeit wird dieser Ansatz gar nicht weiter verfolgt.
Im Bereich der Energiegewinnung aus Strömung, was ist denn da aktuell das Angesagteste?
Die Meeresströmungstechnologien haben sich in den letzten 10 Jahren auch sehr weiterentwickelt. Es gibt im Prinzip fertig entwickelte Anlagentechnologien, die mehr oder weniger aus einem dreiflügeligen Rotor bestehen, der sich in der Strömung frei drehen kann. Man kann das technologisch vergleichen mit einer Windkraftanlage in der Windströmung. Und kürzlich wurde angekündigt, dass im Englischen Kanal da jetzt auch ein neues Projekt realisiert werden soll mit bis zu 8 Megawatt Leistung.
Sind die deutschen Küsten überhaupt so gut geeignet dafür? Ist das nicht eher für Länder, die eine lange Küste zum offenen Ozean haben, wie Portugal, Großbritannien, Norwegen?
Das ist völlig richtig. Wir haben natürlich Wellen in der Nordsee, in der deutschen Nordseeküste. Allerdings ist die Wellenintensität dort aufgrund des flachen Wassers nicht mehr so stark wie draußen auf dem Meer. Das heißt, insgesamt ist der Anteil der Stromerzeugung, die wir an der deutschen Küste damit realisieren könnten, relativ gering im Verhältnis zu unserem gesamten Strombedarf. Und das sieht eben in Ländern wie Irland zum Beispiel ganz anders aus. Dort könnte man ein Vielfaches des Strombedarfs des Landes allein über die Meeresenergie decken, theoretisch zumindest.
Wie engagiert ist denn Europa und wie engagiert ist speziell Deutschland bei der Entwicklung solcher Technologien?
Die Europäische Kommission hat vor einem Jahr dazu einen Plan vorgelegt. Der sieht vor, dass die Kosten bis 2030 in einen Bereich sich entwickeln sollen, dass diese Technologien wettbewerbsfähig werden. Dazu muss aber noch etwa 1 Milliarde Euro investiert werden. Und daran soll sich die Industrie beteiligen, die Mitgliedstaaten und auch natürlich die Europäische Kommission mit ihren Forschungsbudgets. Speziell in Deutschland ist das Thema eher untergeordnet. Es gibt nach wie vor eine Handvoll Firmen, die sich daran beteiligen und auch einige Forschungseinrichtungen, so wie wir, aber auch einige Hochschulen, die weiterhin Forschung betreiben, aber im Verhältnis zu anderen erneuerbaren Energien ist das in Deutschland eher ein Randthema. Zurzeit sieht das so aus, dass ein gewisser Fokus auf Inseln gelegt wird oder Anwendungen, die weit draußen im Meer sind, zum Beispiel Aquakultur oder andere industrielle Nutzungen, die eben einen Strombedarf haben, aber sehr weit weg von der Küste sind. Und das könnte so ein Einstiegsmarkt werden, um die heute noch nicht ganz wettbewerbsfähigen Technologien dort in einem Marktsegment zu starten, wo eben mit höheren Stromkosten operiert wird.
Also ganz pessimistisch sind Sie jedenfalls nicht. Das Thema unserer Sendung heute ist ja der Mond. Ist es eigentlich der Mond, der im Wesentlichen oder die Energie, die durch den Mond aufs Meer kommt, durch die Gezeiten, ist das die wesentliche Triebfeder? Ist das die Energie, die tatsächlich genutzt wird? Oder ist es eher Wind- und Wellengang?
Na, wenn man sich die Energiemengen anschaut, dann ist es schon so, dass die Wellenenergie das deutlich größere Potenzial hat. Das liegt einfach daran, dass 2/3 der Oberfläche der Erdkugel Wasser sind, Meere sind, und die sammeln eben sehr viel Windenergie ein. die dann relativ verlustfrei in konzentrierter Form an die Küsten gespült wird, wenn Sie so wollen. Bei den Meeresströmungen ist es so, dass die nur dort für eine Energienutzung relevant sind, wo relativ hohe Strömungsgeschwindigkeiten auftreten. Das heißt, in flacherem Wasser oder in Meeresengen zwischen Inseln oder um eine Bucht herum, wo dann höhere Strömungsgeschwindigkeiten auftreten. Der Antrieb für diese Strömungen sind die Gezeiten und die werden in der Hauptsache durch den Mond verursacht. Also der Mond liefert tatsächlich Energie in Form von Meeresströmungen. Allerdings ist tatsächlich die verfügbare Wellenenergie noch mal deutlich größer.
Energie aus dem Meer, Wellen und Gezeiten als Energiequelle. Jochen Barth war das vom Fraunhofer-Institut. Ich bedanke mich. An einem südlichen Meer, bei Mondschein, in einem Restaurant sitzen, sich Wein und Meeresgetier schmecken lassen. Das ist genau das, was unserem Captain Cook alias Hans-Helge Ott als erstes einfällt, wenn man ihm die Stichworte Mond und Meer zuwirft. Das zweite, was ihm einfällt, ist das gleiche, nur in einem anderen Restaurant. Für unsere Mond- und Meersendung heute hat er sich aber auch noch Gedanken gemacht, wer den Fisch dafür aus dem südlichen Meer holt. Na, wer schon, es wird der Capri-Fischer sein.
Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blieb.
Ach ja, das Mittelmeer, was für ein Traum. Nachts am Strand sitzen, vielleicht an einer Taverne, muss ja nicht Capri sein, die Ägäis finde ich fast noch schöner. Und dann sieht man weit draußen auf dem Meer etwas, ja, das sieht ja beinahe aus wie...
Sieh den Lichterschein, rauset auf dem Meer.
Ruhelos und klein, was kann das sein?
Ja, was kann es denn bloß sein? Der Klabautermann? Der Mann im Mond? Der Zoll?
Weißt du, was da fehlt, was die Flut durchquert?
Ungezählte Fischer, deren Lied vom Fern man hört.
Ach so, richtig. Das sind ja die Fischer in ihren kleinen weiß-blauen Kajikis. Sie machen ihre Laternen an und dann kommen die kleinen silbernen Fischlein alle ganz flink her, weil sie die guten Fischersleute, die das romantisch singen, mal aus der Nähe sehen wollen. Oder wollen sie etwa den Mond anbellen? Nicht ganz. Mit dem Licht geht das nämlich so. Zuerst werden Insekten davon angelockt. Das wiederum interessiert die sogenannten Friedfische, die sich ihr Abendessen genau so vorgestellt haben. Und die wiederum interessieren die großen Raubfische, die gern mal einen Friedfisch essen. Und schließlich kommen die ganz großen Räuber und fangen alles, außer den Insekten, für ihren eigenen Abendbrottisch. Und das sind die Menschen. In Deutschland und in vielen europäischen Ländern ist Fischen mit Licht inzwischen verboten. Nicht aber in Griechenland. Da gibt es überhaupt kaum Einschränkungen, was die Fischerei angeht. Und das hat Auswirkungen. 93% der Fischbestände im Mittelmeer sind überfischt. Belasten wir unser Gewissen nicht, kaufen wir uns pro Person eine Dorade aus nachhaltiger Zucht, füllen wir die Bauchhöhle mit frischen Kräutern und braten sie sanft von beiden Seiten in gutem Olivenöl. Dazu ein paar Tropfen Zitrone, ein bunter Blattsalat, etwas frisches Hefebrot und ein Glas Rizina. Oder auch zwei. Oder drei. Und dann haken wir uns unter und bellen den Mond an.
Bella Marie, Bella Marie, vergiss mich nie.
So, und das war's dann für heute bei Mare Radio. Sie hören uns wieder am 1. Dezember. Da geht es um Europa, um Fischgründe und um Abgründe. Ich bin Stefan Pulz, verabschiede mich fürs ganze Mare-Team. Tschüss.